We now have breaking news.
Hallo und herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu den Strategen und den aktuellsten News rund um Strategie-Videospiele und der Videospielbranche. Gemeinsam mit dem
Dominik, moin zusammen.
Und mein Name ist Stefan und ich freue mich sehr auf diesen Abend oder Tag, egal wann ihr uns hört. Schön, dass wir hier wieder zusammen sein können.
Ja, und wir haben wieder eine schöne Liste, vor allem vorbereitet diesmal von dem guten Stefan. Vielen Dank dafür schon mal, weil ich habe es mir gut gehen lassen. Ich habe den Brückentag genutzt und war schön im Urlaub. Deswegen habe ich wenig mit Videospielen zu tun gehabt und dementsprechend schlecht bin ich auch auf diese Folge vorbereitet. Aber lieber Stefan, du weißt, was es bedeutet, wenn ich im Urlaub war oder wenn ich im Ausland war.
Oh nein, Mist, ich habe schon wieder, oh Gott, ich habe es verdrängt. Oh Gott, es ist wieder passiert. Ich erinnere mich. Es wird jetzt etwas Besonderes passieren und ich bin so absolut unvorbereitet. Ich freue mich.
Natürlich gibt es wieder ein Quiz, denn ich war in Holland und da habe ich mal wieder ein paar Zahlen, Daten, Fakten über den niederländischen Gaming-Markt zusammengesammelt.
Ich fühle mich bereit.
Wollen wir damit direkt starten?
Ja, auf jeden Fall.
Okay, sehr schön. Ja, ich war an der Küste und zwar ganz im Süden von Holland, beziehungsweise an der südlichen Grenze, fast schon in Belgien, in Nieuwvliet, irgendwo da bei Breskens in der Kante. Und Holland hat ja grob 18 Millionen oder 17 bis 18 Millionen Einwohner, mal ganz kurz zur Einsortierung. Und meine erste Frage lautet da, lieber Stefan. Weißt du oder kannst du dir vorstellen, was schätzt du, wie viel Umsatz denn der holländische Gaming-Markt mit sich bringt?
Wow. Wie viele spielen denn davon? 8,5 Millionen? Wenn davon jetzt jeder nur so und so viel Euro ausgibt, wo liegen wir denn da schätzungsweise? Gott. Alle, die jetzt alle folgen, boah, ich habe so ein schlechtes Gedächtnis. Alle, die diesen Podcast kennen, so, nicht schon wieder. Jetzt sitzt der muss das doch wissen. In der Vorfolge haben wir doch so und so viele Millionen. Da haben wir doch drüber gesprochen und der weiß das schon wieder nicht. 30 Millionen.
30 Millionen. Huiuiui.
Ist das also wenig?
In Deutschland haben wir 4,5 Milliarden gehabt.
Oh.
Und wenn du sagst, die Hälfte von Holland spielt, dann sind wir irgendwo bei grob 9 Millionen. Das heißt, jeder würde nur 3 Euro im Jahr ausgeben.
Nee, das macht keinen Sinn. Oder 4. Das macht keinen Sinn. Wie viel war Deutschland? Du hast mich gespoilert. 30 Milliarden?
4,5 Milliarden.
Oh Gott. Boah. Neustart. Dann sage ich 800 Millionen.
Ist aber auch gemein so ein bisschen, ne? 800 Millionen ist schon gar nicht so schlecht. Die Zahl, die ich gefunden habe, ich berufe mich hier auf Statista, das sind 1,2 Milliarden.
Oh, okay. Ja.
So, jetzt daran angeschlossen, lieber Stefan, was glaubst du denn, wie viel Prozent aus einer repräsentativen Umfrage an die Niederländer sagt, sie spielen keine Videospiele?
Keine.
Oder umgekehrt, wie viele sagen, sie spielen Videospiele, ist egal.
Okay, also ich sag 55%, ach komm, das sind Gamer, 55% spielen. Also 45%
ja, so
nicht.
So ungefähr sieht das in Deutschland aus. Das heißt, du gehst davon aus, der holländische Markt tickt ähnlich.
Ja, das sind unsere Brüder mit mehr Küste.
Ja, siehst du mal. Und die ticken doch ein bisschen anders. Also ich mag die Holländer unglaublich gern. Die haben irgendwie sowas Positives an sich. Und bei denen sagen nur 24% Ende 2023, dass sie keine Videospiele nutzen. Das fand ich ziemlich krass.
Wow, beeindruckend.
Ja. Und jetzt, das frage ich dich nicht, aber auch hier ein netter Effekt, nur 33% sagen, dass sie kein Geld ausgeben. Also das heißt irgendwie mal Pi mal Daumen, 9% spielen, aber geben kein Geld aus.
Das ist
so,
ja
dann,
spannend.
Lieber Stefan, bevor wir zur Top-Frage kommen, die Top-Frage weißt du schon, kommen wir erstmal noch zu der Frage, was glaubst du denn über die Plattformverteilung, wie es da aussieht? Smartphone, PC, Konsole. Wie ist da grob die Verteilung?
Boah. Ja, ich habe mich ja schon bei den anderen Sachen verschätzt, deswegen werde ich es wahrscheinlich hier auch wieder tun.
Also in Deutschland war es so, dass die Konsole hier leicht vorne liegt mittlerweile, vor PC, aber Smartphone immer noch toppt.
Ist das bei den Mobile Games anders in den Niederlanden? Ich glaube nicht. Ich glaube auch da, dass Mobile mehr eine Rolle spielt. Ich könnte mir aber vorstellen, dass der PC da vor den Konsolen liegt. Ich würde sagen Mobile, PC und dann Konsole.
Das war ziemlich gut geschätzt. Tatsächlich ist es so, das Smartphone liegt vorne mit 48%.
Oh.
Stagniert allerdings, ne? Also ist nur noch ganz, ganz wenig Wachstum. Da siehst du auch an der Kurve, das geht jetzt nicht mehr groß höher. Der PC-Markt ist der zweite, oder die PC-Spieler sind dann die zweiten mit 27%. Und dann auf Platz 3 die Konsole, allerdings mit 25%. Allerdings muss man sagen, ähnlich wie im deutschen Markt auch, da hat die Konsole den PC schon überholt. Ist es in Holland auch absehbar, denn die Konsole wächst deutlich, deutlich stärker als die beiden anderen. Also PC-Markt auch in Holland stagnierend. Fand ich ganz spannend. So, und jetzt zu guter Letzt noch die schöne Frage, lieber Stefan, wie sieht's mit Strategiespielen aus? Auf welchem Platz der beliebtesten Genre landen da unsere Highlights, die Strategiespiele?
Auf.
Oder, also genauer, präziser gefragt, wie viel Prozent der befragten Videospieler geben an, dass sie vor allem Strategiespiele spielen?
Ist ja noch schwerer, als zu sagen, die sind auf Platz 3. Ich glaube, ja, wenn die sich nicht wirklich ein Vorbild an uns nehmen, können ja Strategiespiele nicht so weit vorne sein. Aber vielleicht ja doch. Schwierig. Ich sag, ja, warte mal, ich hab ja aus Versehen auf Platz 3 getippt. Ich glaube, die sind auf Platz 3 und das sind dann 18,5%.
Auch da hast du verdammt guten Riecher. Tatsächlich sind sie auf Platz 3. In Deutschland ist es das Top-Segment mit 36%. In Holland sind es immerhin 26%.
Oha, okay. Was ist denn auf Platz 1?
So, und dann, jetzt hast du mich erwischt. Ich meine Action-Roleplay-Games. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher.
Okay.
Habe ich jetzt nicht mehr vor Augen. Jetzt kannst du dich wieder entspannen. Jetzt erzähle ich noch ein paar andere nette Fun Facts, die ich da zusammensammeln konnte. Nämlich habe ich mir auch angeguckt, wie sieht es denn mit der Branche in Holland aus? Also tatsächlich, wenn du über die Gamescom gehst, dann finde ich immer, dass Schweiz hat immer einen dominanten Stand. Ich fand gerade letztes Jahr auch die Türkei erstaunlich groß und stark vor Ort. Dann auch osteuropäische Länder sieht man vereinzelt immer mal
Ukraine.
Wieder. Und ich glaube, im Block ist es dann auch eine Summe, ne? Aber die stechen nicht so geballt hervor irgendwo. Und Holland, um ehrlich zu sein, hatte ich gar nicht großartig auf dem Schirm. Zumindest so rein aus, was kommt daher und was sieht man auf der Gamescom und so. Aber es gibt da immerhin 630 Studios, wobei hier muss ich dazu sagen, die Zahl ist von 2022. Kann natürlich gut sein, dass wir berichten ja jetzt schon ein Jahr lang über Schließungen hier und da und werden wahrscheinlich auch heute nicht Halt machen können. Deswegen weiß ich jetzt nicht, wie es aktuell da aussieht, aber Ende 2022, auch hier wieder Statista-Zahlen, waren es noch 630 Studios mit in Summe 4.500 Beschäftigten. Und das bekannteste oder das vermutlich bekannteste Studio ist hier aus Amsterdam mit grob 400 Leuten, Guerilla Games. Und die kennst du auch, Steffen, ja, richtig?
Ja, ist ein Sony-Studio.
Das hat sich Sony irgendwann gekrallt. Da kommen solche Sachen wie Killzone und Horizon Zero Dawn her.
Ja, das stimmt. Meine Frage, wie kommt diese hohe Zahl? Also ich empfinde welche? Das als viel. Also ich empfinde das als viele Studios.
Studios oder welche?
Ja.
Ja gut, also ich habe es jetzt nicht nachgeprüft, ne, aber ja, scheint so zu sein. Aber ich meine, die Frage ist ja auch, was zählt da als Studio? Ich meine, in Deutschland gibt es ja auch unglaublich viel. Wir hatten in einer der letzten News-Folge über den UK-Markt berichtet und allein in London waren es, glaube ich, über 400 Studios.
Okay. Es war ja nur eine gefühlte Wahrheit. Ne? Ich finde, so eine Zahl wie 600 hört sich erstmal echt viel an. Aber wahrscheinlich auf so ein Land gesehen einfach gar nicht. Ne?
Ja, ich meine, das ist schon relevant. Ne? Das sind schon einige. Ne? Aber tatsächlich muss man halt einfach sagen, da sind ja auch dann eben ja, Ein-Mann-Buden dabei. Ne? Die vielleicht auch gar nicht mehr großartig aktiv sind. Kann ja auch sein. Ne?
Oder halt Supporter-Studios.
Oder das. Ja.
Ja.
Oder auch Sachen, hier die Programmierarbeit, Auftragsarbeit machen und hier und da eben auch mal im Videospielebereich. Ich weiß nicht genau, wie das gezählt worden ist oder wie da die Definition im Hintergrund ist. Soweit bin ich da nicht abgetaucht.
Ja, aber trotzdem spannend und Guerrilla Games auch einer meiner Lieblingsstudios. Also jetzt weniger, doch Horizon finde ich auch gut. Aber Killzone damals war schon top. Sehr spannend auf jeden Fall.
Ja, Killzone habe sogar ich mal angespielt. Ja.
Sehr cool. Hast du noch was?
Nee, das war's. Das war's von meiner Seite zu Holland. Okay. Dann starten wir doch mal mit den neuen Spielen, oder? Du hast nämlich schöne Liste vorbereitet. Da müssen wir unbedingt mal drauf gucken.
Ja, ich habe ein paar Spiele gefunden. Und das sind zum einen natürlich wieder Neuveröffentlichungen, also Spiele, die neu da sind. Und ich habe mir auch explizit nochmal angeguckt, wie sieht es auf Konsolen aus. Also die Info kriegt ja, das habe ich sträflich vernachlässigt, habe ich jetzt nachgeholt. Also ab sofort gibt es immer eine Multiplattform-News hier. Und ich möchte mal anfangen. Wir wissen ja, Strategiespiele finden mittlerweile auch vermehrt auf den Konsolen statt. Und da ist ein Spiel, das ist schon ein bisschen älter. Und zwar aus dem Jahr 2021. Das nennt sich Imagine Earth. Also sich quasi die Erde vorstellen, kann man das übersetzen. Und hier errichtet hier Kolonien auf anderen Welten. Also ist auch so ein bisschen, also ist am Ende ein Siedlungsspiel. Also ihr siedelt, aber auf einer relativ entspannten Art und Weise. Und der Dominik, Spoiler, hat mir erzählt, er hat das sogar schon mal angespielt, oder?
Richtig. Nämlich ist das Ganze ja von Serious Bros. In 2021 rausgekommen und im Zuge einer Jury-Einreichung durfte ich das Ganze schon mal spielen zu der Zeit. Und grundsätzlich muss ich sagen, es ist schon ein nettes Spiel. Also das kann man auf jeden Fall mal machen und mit Sicherheit auch jetzt noch. Also sprich, ich würde da jetzt nicht hingehen und sagen, oh, das ist von 2021 ursprünglich, das taugt nichts mehr. Wir haben das ja im Prinzip auf Konsole leider ja immer noch öfter, dass viele Spiele erst später rauskommt, vor allen Dingen eben von den kleineren Studios. Und so ist es eben auch hier. Es ist ein kleineres Studio. Und dementsprechend ist das verständlich, dass die natürlich dann erstmal den PC fokussieren. Aber eben hier auf sämtlichen Konsolen erscheint das schöne Spiel. Und grundsätzlich, was ist dazu zu sagen? Ihr seht die Welt so ein bisschen von oben. Und eine dominierende Rolle spielt der Klimawandel und die Forschung in dem Spiel. Also letzten Endes ist viel darauf ausgerichtet, das Überleben der Spezies sicherzustellen und da dann eben durch Forschung sich vor den Klimageschichten, wie soll man sagen, zu schützen oder weiterzukommen. Ne? Und Imagine Earth ist, glaube ich, das ist aber meine Interpretation, auch so ein bisschen Anspielung im Sinne von, denk mal nach, wie wäre eine Welt, die friedlich ist, denn wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist das Spiel grundsätzlich friedlich ausgerichtet. Also es gibt keine kriegerischen Akte, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Also, soweit ich weiß, kannst du, also so eine Art Sabotage gibt es schon. Zumindest kannst du dich mit Mitbewerbern auseinandersetzen und die auch beeinflussen. Und das nicht nur positiv. Aber ja, es geht auf jeden Fall.
Okay, dann kann sein, dass ich dann das auch gerade verwechsel. Ich bin mir gerade nämlich nicht mehr sicher. Nämlich ziemlich ähnlich ist Before We Leave, glaube ich, hieß das, ne?
Ja, das gibt's auch. Das ist auch
ein ähnliches Spiel.
Ja, auf jeden Fall ein Checkmark auch an Steam Deck-Kompatibilität. Da funktioniert das nämlich auch. Trotzdem cool, dass jetzt 3 Jahre nach Release das für Konsolen rauskommt, und zwar für alle. Also ist egal, wo ihr spielt. Imagine Earth könnt ihr auch da spielen. Und ich glaube, das kann man auch einfach mal machen. Genau.
Ja, cool.
So. Auch neu für alle Konsolen ist das Spiel Front Mission 2. Und zwar, wer sich jetzt denkt, das kennt ihr schon von früher. Ja, aber es gab ein Remake. Und das Remake hier wurde in der Grafik aktualisiert, neue Funktionen und andere Verbesserungen obendrauf. Ich habe es noch nicht gespielt, aber ich habe mir alle Videos davon angeschaut und es sieht sehr, sehr, sehr cool aus. Die ursprüngliche Fassung 1997 veröffentlicht, dann wurde jetzt peu à peu die Konsolen Fassung veröffentlicht. Aber ist auch wieder egal, auf welcher, ob es jetzt Xbox ist oder PlayStation oder Nintendo Switch. Ihr könnt das Spiel da spielen. Und für so einen Klassiker neu aufgelegt, da bin auch ich interessiert. Also Front Mission, sowohl Teil 1 als auch Teil 2 im Remake. Daumen nach oben. Also da müsste natürlich so ein bisschen Science-Fiction-affin sein und so ein bisschen auf diese Tactical Mac-Action stehen. Aber wenn ihr sagt, ja, da kann ich was mit anfangen, Front Mission ist auf jeden Fall was für euch.
Sehr gut.
So, und dann habe ich noch eine Neuveröffentlichung. Und das ist so ein rundenbasierter Dungeon-Crawler, aber auch ein Roguelike, aber irgendwie auch ein Strategiespiel mit Waben, auf denen ihr euch bewegt, oder so Quadraten, auf denen ihr euch bewegen könnt. Und dort sehr, sehr, sehr taktisch vorgehen müsst in euren Dungeons. Euer Ziel ist im Prinzip ganz simpel runtergebrochen, die 7 Herrscher zu besiegen und die Schöpferin zu retten. Und sammelt dann bestimmte Seelentechnologie im Verlauf des Spiels ein. Es gibt sogar eine Demo. Und ich weiß gar nicht, Steam Deck, keine Ahnung, sehe ich jetzt hier nicht. Könnte aber auch Steam Deck kompatibel sein. Ist kein Konsolen-Release, gibt es auf jeden Fall für euren PC zumindest. Und ich mag ja Pixel Art, ich mag Pixel Optik, ich mag vor allem auch, wenn es Strategiespiele sind in dieser Art und Weise. Das Setting ist sehr düster, teilweise. Also es gibt die Maps wechseln sich hier zwar ab, aber das Setting ist schon ziemlich düster. Also ihr müsst doch so ein bisschen auf diese düstere Pixel-Optik stehen, aber dann The Land Beneath Us sieht trotzdem sehr spannend aus, muss ich sagen. Und da es ja eine Demo gibt, und der Preis generell relativ günstig ist mit UVP 15 Euro. Kann man hier, glaube ich, mal einsteigen. Auf jeden Fall volle Controller-Kompatibilität. Vielleicht kommt da ja noch eine Konsolenversion. Und ich kann mir vorstellen, dass es gar kein Problem ist, das Ganze auf dem Steam Deck zu spielen. Also ja, schaut mal rein. The Land Beneath Us. Sieht nach einer coolen Kombi aus. Die Trailer haben auf jeden Fall mir Bock gemacht, da mal die Demo zu spielen und mal gucken, ob das nicht doch was für mich sein könnte. Ich mag solche Art echt. Und du? Wäre das was für dich?
Also im ersten Moment, muss ich gestehen, spricht es mich jetzt nicht wirklich an und ich schätze einfach, da habe ich einfach noch zu viele andere Sachen auf der Liste, die ich noch nicht gespielt habe, dass ich da jetzt reingucken würde. Aber ich kann mir vorstellen, es findet seine Fans.
Okay.
Und das hat ja auch auf Steam positive Rezensionen bisher bekommen.
Gut, das waren die neu veröffentlichten Spiele. Schauen wir uns auch noch mal ein paar neue DLCs an. Und ich habe zumindest drei auf meiner Liste. Hast du auch was auf deiner?
Eins habe ich auch mitgebracht, ja.
Dann erzähl mal.
Okay. Und zwar gibt es wieder mal, wir haben erst vor 2 Wochen vom letzten DLC berichtet zu dem Spiel, was noch gar nicht so lange raus ist auf Konsole. Und jetzt gibt es das zweite DLC-Bundle zu Planet Zoo. Und zwar am 28.05. kommt das aber erst raus. Ihr könnt das aber schon wishlisten. Und zwar geht es um den Twilight und Aquatic, also aquaristisches Bundle. Für Konsole. Dabei kommen da 10 Tiere vom Waschbär über ein Streifenstinktier, wow, über den Pinguin zum Riesenotter, Zwergkaiman und Schildkröten und ich glaube noch 2, 3 habe ich vergessen. Es gibt über 350 neue Szenarien, nicht zu verwechseln mit Szenarios. Davon gibt es nämlich auch 2. Szenarien sind ja diese Gestaltungsmöglichkeiten, die man im Park da hat. Und grundsätzlich haben wir da ja auch schon drüber berichtet, wie die DLC-Politik da ist. Also man hat tatsächlich im Basisspiel dann auch sichtbar, dass man da noch was dazu kaufen kann und dass da noch was mehr wäre, wenn man ein paar Euro mehr ausgibt im Spiel, was ich ehrlich gesagt nicht ganz so schön finden. Es ist halt so ein bisschen mit dem Zaunpfahl. Und trotzdem muss ich halt einfach sagen, es ist schon cool, wenn man einfach mehr Gestaltungsmöglichkeiten hat. Also für Fans des Spiels, wer das Spiel mag, ja, es ist einfach eine coole Sache, wenn mehr geht.
Das stimmt. Gebe ich dir recht. Und mehr geht ja nicht nur bei diesem Spiel, sondern auch zum Beispiel bei Crone Wars. Da gibt es jetzt die Erweiterung The Black Prince, beziehungsweise ein paar Tage müsst ihr euch noch gedulden. Die kommt nämlich am 23. Mai raus. Und kurz und knapp, der Krieg der Kronen wütet nämlich einfach munter weiter. Und Ritter und Banditen treiben im ganzen Land ihr Unwesen. Und ihr könnt euch von eurer Burg aus zum Fürsten erheben. Ist ein rundenbasiertes Taktikspiel. Und hier erwartet euch dann einiger Content, nämlich das Frankreich, das im Jahre, im 14. Jahrhundert mit Charakteren wie Nicolas Flamel, Edward of Woodstock und originalgetreu nachgebildeten Waffen, total spannend. Mittelalterliches Setting, einzigartige Elemente, die oben drauf kommen. Eine neue Story, Küsten, Okkultes, alles, was das Gameplay-Herz beeinflusst und begehrt. Ihr könnt sogar an Missionen teilnehmen. Ich weiß nicht, ob ich kenne das Original nicht. Wahrscheinlich war es da schon der Fall, aber das erweitert das Gameplay hier auf jeden Fall noch ein bisschen weiter. Und ihr könnt noch 7 Gebäude weiter verbessern und euer Anwesen zu neuem Glanz bringen. Und neue Waffen schmieden, das könnt ihr auch noch. Also einiges drin hier in dieser Erweiterung, die euch für... Das Spiel sieht generell interessant aus.
Total.
Also wow, wie gut das einfach aussieht. Also ich muss mir das, glaube ich, mal angucken. Crone Wars und die Erweiterung nennt sich The Black Prince ab dem 23. Mai.
Also es sieht auf jeden Fall grafisch sehr hübsch gemacht aus. Es sieht extrem umfangreich aus.
Ja,
ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es mit der Steuerung aussieht. Das Gameplay sieht ein bisschen... Ich drücke es mal vorsichtig aus, wie soll ich sagen, ich gehe direkt raus, anstrengend aus.
Okay. Also,
aber ja, wer weiß. Ich glaube, es sieht nach einem guten Spiel aus.
Und möglicherweise ist auch das Leben eines Parking-Tycoons anstrengend, denn da kommt auch eine neue Erweiterung für den Business Simulator, also Parking-Tycoon, Business Simulator raus, nämlich Seaside Business. Und das ist am 15. Mai rausgekommen, so, also heute quasi zum Release dieses Podcasts. Also ist jetzt draußen dieser DLC und der fügt einen Küstenbezirk, malerische Straßen, die im Sonnenlicht baden und atemberaubende Meerblicke. Ja, es ist grafisch okay, also atemberaubend, lassen wir mal dahingestellt. Mhm. Aber und ein Surfbrettverleih, werde Teil der örtlichen Surfer-Community. Also wow, das Spiel, was ist das, eine eierlegende Wollmilchsau? Also ihr könnt hier auch ein Surfbrettverleih aufmachen anscheinend. Und hochtechnologisches, mehrstöckiges Drehparken. Okay. Ja, also, falls ihr den Parking Tycoon Business Simulator bisher schon cool fandet, ich glaube, mit Seaside Business macht ihr nichts falsch. Und für das Spiel Besiege. Ja, Besiege. Und da geht es nämlich um die Hohe See. Und es gibt die Erweiterung des Splintered Sea. Die führt Wasser in Besiege ein und noch mehr Eroberung durch den Bau von Maschinen. Kämpft euch durch eine Meereskampagne mit 10 Leveln. Das sieht total cool aus. Und eine komplett neue Sandbox gibt es obendrauf. 8 neue Blöcke auf Hoher See. Und also 10 Kampagnen, 8 Blöcke mit Wasserthema, eine Sandbox und Level-Editor mit neuen Objekten und Wasserumgebungen. Das sieht ja richtig spannend aus. Leider ist das nicht so mein Titel, muss ich gestehen. Aber ich kenne Fans von The Siege, die es lieben. Also ich glaube, da wird sowas hier sehr, sehr, sehr gut ankommen. Kommt auch am 24. Mai.
Ja, sieht auf jeden Fall interessant aus. Ja. Und schön gemacht.
Okay, DLC, hast du noch was? Nee, ne?
Nee, ich bin durch.
Dann habe ich Coming Soon Titel und Coming Soon heißt, auch dieses Spiel ist heute neu auf Steam erschienen und zwar, kennt ihr noch, oder ich frage mal, kennt ihr Man of War noch oder kennst du das noch?
Man of War. Es sagt mir was, aber nee, ehrlich gesagt nicht.
Also Man of War ist ein wirklich, ich weiß zwar nicht, wann genau das Original rauskam, aber das ist schon ein bisschen her. Und zu diesem, ich würde schon mal sagen, Klassiker aus dem Bereich der Echtzeitstrategie, gibt es jetzt eine Fortsetzung, und zwar Man of War 2, am 15. Mai veröffentlicht worden. Und damit habe ich ja, ich weiß gar nicht, ob ich das schon gesehen habe, bei einer Ankündigung, dass es jetzt kommen soll, hatte ich aber irgendwie gar nicht auf dem Schirm. Also grundlegend ist ein Echtzeitstrategiespiel im Zweiten Weltkriegsszenario. Und ich drücke die Daumen, dass der Titel auch gut wird, weil er sieht einfach fantastisch aus und soll wie immer natürlich bekannt für die Reihe, ja mittlerweile ja Reihe, ein wirklich sehr, sehr breites Spektrum an Gameplay bieten. Also Realismus kriegt ihr oben drauf. Ihr könnt aber auch eher casual spielen. Ihr könnt mit vielen verschiedenen Taktiken experimentieren. Es soll sehr abwechslungsreich sein und mit dynamischen Modi, was auch immer das heißen soll, und die Einzelspieler-Erfahrung, also das Einzelspieler, die Story, und da schlägt mein Herz ja höher, ist richtig klassisch eingeteilt in 3 Story-Kampagnen und es soll eine epische Geschichte geben. Und wenn das der Fall ist, holy cow, dann bin ich echt mit dabei, weil sowas lieb ich ja. Das habt ihr ja auch bei den klassischen Echtzeit-Strategiespielen oder klassischen Strategiespielen, war das ja fast schon Standard. Und wenn heute noch so ein Spiel rauskommt mit so einer Prämisse, da horche ich natürlich definitiv auf. Also Man of War 2, jetzt neu, auf jeden Fall schon mal für PC veröffentlicht.
Ja, da kann ich deine Begeisterung auf jeden Fall verstehen. Ich mag ja auch Kampagnen und spiele vor allen Dingen auch fast eigentlich ausschließlich Kampagnen. Und hier grafisch sieht das wirklich sehr, sehr gut gemacht aus.
Dann auch ein Klassiker angekündigt, aber für das dritte Quartal 2024. Und dieses Spiel ist auch wieder einmal ein waschechtes 4X Weltraum-Strategiespiel von Stardock Entertainment. Aber nicht nur published, sondern die waren hier auch wieder Entwickler zusammen mit Ironclad Games. Und da kann ja nur was Fantastisches rauskommen. Sins of a Solar Empire, und zwar Auflage Nummer 2. Und da bin ich doch sehr gespannt, denn hier liegt der Fokus ein bisschen anders. Natürlich, wir haben wieder Erkunden drin, expandieren, ausbeuten, auslöschen und so weiter. Ne, wir kennen das Ganze von 4X, also ne, ihr habt alle Möglichkeiten, die wir halt so kennen, um ein Spiel zu gewinnen. Aber hier steht wirklich eine dynamische Flotte im Fokus. Aber trotzdem nicht zu vernachlässigen natürlich die anderen Aspekte eines 4X-Games. Aber Sins of the Solar Empire ist ein Brett. Und Teil 2, es müsste nur halb so gut sein und es wäre fantastisch. Also hier hoffe ich auch, dass sie wieder abliefern werden. Und ihr könnt euch darauf verlassen, Stardock wird das Ding Jahre supporten. Also ich freue mich da sehr drauf. Ich glaube, ich werde sogar Galactic Empire, Galactic Civilization, Herr im Himmel, Galactic Civilization skippen und auf Sins of a Solar Empire 2 warten.
Cool. Ja, hört sich gut an und sieht auch hier grafisch echt vielversprechend aus. Und auch das Gameplay macht meines Erachtens eine Menge hin. Und 4X stehe ich auch drauf, also das könnte wirklich was sein.
Ja, und ich glaube, ich werde auch einfach Homeworld 3 ist jetzt auch raus, aber warum hat der Stefan das nicht erwähnt? weil wir haben schon drüber gesprochen, ich glaube zweimal. Und dann kam ja Verschiebung und Verschiebung wurde jetzt veröffentlicht. Ja, aber ich werde es, glaube ich, erstmal skippen. Es gibt Spiele, auf die ich warte, aber im Moment ist es nicht Homeworld, auch wenn ich da wirklich drauf gefiebert habe. Aber hat es mir ein bisschen versaut, die Demo. Gut, ist ein anderes Thema. Machen wir weiter. Trotzdem ein Tipp, Sins of the Solar Empire kommt im Laufe des Jahres. Dann habe ich gefunden, und das sieht richtig cool aus. Oder was meinst du? Jetzt mal einfach nur dein erster Eindruck von Harmonis The Handmade Kingdoms.
Also mein erster Eindruck ist, ach, noch mal jemand, der vom Erfolg von Dorfromantik profitieren möchte. Es sieht im Prinzip auf den ersten Blick wie eine 1:1 Kopie von Dorfromantik aus. Also man hat auch wieder hier die sechseckigen Kacheln, die man schön aneinander reihen muss, um ein Land zu gestalten. Let's see. Ich glaube, im Detail ist es dann doch ziemlich anders, ne? Weil man hat irgendwie hier mit verschiedenen Kreaturen zu tun. Und das Schöpferische geht dann auch noch mal mehr in das Gameplay ein als nur der Landbau. Also ich glaube, vom Gameplay ist es dann doch was anders, aber auf den ersten Blick sieht es sehr, sehr ähnlich aus.
Genau, hier soll tatsächlich noch die Simulation der Kreaturen oder der Figuren, die dort, ja, wie soll man sagen, in dieser Welt leben, eine große Rolle spielen. Und deswegen interessiert mich das, weil ihr seid so im Prinzip so eine Art Gott. Oder der Schöpfer, sagen wir es mal so. Und ihr schafft dann diese Welt, in der sich diese Wesen bewegen. Ihr könnt anscheinend auch mit denen interagieren. Ich bin sehr gespannt auf das Game. Kommt raus. Kommt im Mai noch raus. Also, aber wann steht ihr nicht? Es gibt schon eine Demo. Also antesten könnten wir es auch schon. Das mache ich mal. Aber Release ist hier noch offen. Also es soll auf jeden Fall im Mai kommen. Ja, und wenn ihr euch sagtet, Man of War, okay, jetzt kommt Teil 2. Sins of Solar Empire, okay, jetzt kommt Teil 2. Prison Architect, okay, jetzt kommt Teil 2. Und zwar noch dieses Jahr. Noch dieses Jahr kommt Prison Architect 2. Und ja, in dem Spiel ist genau das drin, was der Name schon aussagt. Denn ihr seid der Architekt eines Gefängnisses. Und der ursprüngliche Entwickler, das erzählen wir mal ein anderes Mal. aber ihr werdet hier zum Gefängnisleiter. Ja, das führt jetzt, glaube ich, ein bisschen zu weit, aber da habe ich, glaube ich, eine interessante Story, die ich mal erzählen muss. Ihr werdet hier zum Gefängnisleiter entwerft und entwickelt eine eigene Strafvollzugsanstalt, ist ja, wie der Klassiker, nur total aufgebohrt und in schöner, neuer, besser. Prison Architect 2. Ich habe Vertrauen, dass hier was Gutes draus wird. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schnieke aus. Und soll eben auch in diesem Jahr auf allen Plattformen erscheinen. Ich habe hier in meiner Liste, glaube ich, nur Steam stehen, aber es kommt auch auf allen anderen Plattformen. Also freut euch auf ja, Prison Architect 2.
Ja, cool. Und es ist sogar schon mit Release-Datum auf der PlayStation versehen. Also ihr könnt es vorbestellen, jetzt schon für 39€. Am 3.9. kommt das raus. Ich habe es mir so eben auf die Wishlist gepackt, denn ich glaube, das ist mein Spiel. Ich erzähle mal ganz, 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 ganz kurz zur Historie, die ich mit Prison Architect hatte. Die war nämlich relativ kurz. Mich hat das Spiel gereizt, also der erste Teil. Und ich habe von vielen gehört, dass es gut sein soll. Und dann habe ich es mir gekauft, habe reingespielt. Und ich muss auch sagen, ja, es macht Spaß, es ist gut. Aber mich hat die Grafik nicht angesprochen und ich fand es irgendwie in Summe etwas anstrengend vom, ja, von die Mischung aus Steuerung und Gameplay. Und dann mit der Grafik, die mich nicht abgeholt hat, ich habe es irgendwie relativ schnell weggelegt. Wahrscheinlich zu Unrecht. Aber das hier, das sieht richtig cool aus. Und ich glaube, das ist wirklich mein Spiel, da stehe ich drauf. Also so ein bisschen Tycoon-mäßig viel aufbauen, aber dann eben auch managen und es wird komplexer und komplexer. Das könnte richtig was sein. Hier der Entwickler Double Eleven und der Publisher Paradox versprechen ja auch auf jeden Fall viel Liebe zum Detail.
Okay, jetzt war Storytime mit Dominik. Auf jeden Fall, Prison Architect kommt ursprünglich vom Entwickler Introversion Software. Die hatten aber, ja, ich sag mal, Probleme und haben 2019 nämlich die Rechte verkauft an Paradox. Und ja, seitdem wird das Ganze von Paradox vertrieben. Aber ich habe eine sehr innige Beziehung mit dem Entwickler, mit dem Entwickler Introversion Software, weil die nämlich in meiner Zeit, wo ich noch etwas jugendlicher war, einer der wenigen Entwickler war, die sehr früh auch Linux sehr prominent supportet haben mit ihren Spielen. Uplink, Darwinia, Defcon, Multivinia, auch im Humble Bundle und halt dann mit Prison Architect. Und ich hatte damals schon mit denen eine Pressevereinbarung, dass ich die Spiele vorab spielen durfte und quasi Reviews dafür geschrieben habe. Und das ist, die kommen aus dem Vereinigten Königreich, die gibt es auch immer noch. Die haben ein cooles Game gemacht, Scanner Sombre. Das ist leider untergegangen. Da spielt er aus so einer Ego-Perspektive mit so einem, wie soll man sagen, mit so einem, also sie nennen es LIDAR-Gerät. Ich weiß nicht, ob es das wirklich auch gibt. Aber durch die Technologie, die dieses Gerät ausmacht, wird die Umgebung sehr abstrakt dargestellt. Das sieht total krass aus.
Und, ja, LIDAR gibt's. Das wird dann in Fahrzeugen verwendet.
Mhm. Okay, und diese Technologie stellt die Umgebung wirklich krass abstrakt dar. So eine Laser-Tech. Und ihr könnt damit, auf jeden Fall müsst ihr dann die Umgebung erforschen und aus so einem, aus Design kommen oder halt weiterkommen. Aber leider war das Spiel nicht so sehr erfolgreich. Und das letzte Spiel von denen, also die sind schon immer so ein bisschen im Struggle gewesen, aber hatten so immer Support von der Community. Und der letzte Release war The Last Starship. Das ist so ein bisschen FTL-mäßig. Ist ein, ist so ein, hatte in der Strategie, kann ich jetzt nicht so sagen. Ja doch, eigentlich schon Strategie. Also ihr habt da so ein bisschen Basisbau, Simulation im Weltraum, so wie FTL konstruiert quasi oder baut euer eigenes Sternenschiff, wie ihr halt wollt. Ihr seid da wirklich frei, indem ihr das baut. Ist aber Early Access. Die sind aber immer noch in der aktiven Alpha-Phase des Early Access. Kostet 30 Euro. Das ist aber auch wirklich so ein bisschen, man muss Fan davon sein. Vielleicht kennt man, so wie ich, das Studio noch, hat eine Geschichte damit. Dann supportet man das sowieso noch mal eher. Sehr ehrgeizig. Wirklich sehr ehrgeizig. Ich glaube aber, die kriegen das gut hin. Haben sie bisher immer. Und das, was sie rausgebracht haben, mein Dominik kennt ja zum Beispiel Prison Architect. Das, was die rausgebracht haben, immer sehr einzigartig. Und also Darwinia, ihr könnt ja mal googeln nach dem Spiel Darwinia. Guckt euch das mal an und dann sprechen wir nochmal darüber. Das ist wirklich klasse. Wirklich klasse. Also auch ein toller Entwickler. Also wenn ihr könnt, supportet Introversion Software. Aber ja, ich habe noch einen Titel. Ein Comic-Soon-Titel am 5.6.
Und kommt der ist raus. Richtig spannend. Den finde ich richtig spannend.
Den gibt es schon für PC. Aber es kommt eine Konsolen-Edition am 5.6.2024 und zwar auch für alle Plattformen. Democracy Nummer 4 in der expliziten Konsolen Edition. Und Dominik, vor allem, Dominik sagt es ja schon, was findest du vor allem spannend?
Ich finde, der sieht so ein bisschen vom Gameplay aus wie eine Mischung aus Plug Inc., wo ihr Viren im Prinzip über die Welt schicken müsst. Und hier, jetzt fällt mir der Titel nicht ein, wo es um politische Entscheidungen geht.
Political Machine oder so?
Nee, ich komme gerade nicht drauf. Ist egal.
Civilization.
Grundsätzlich.
Nee. Auch.
Grundsätzlich finde ich total cool, dass es wirklich sehr, sehr komplex hier aussieht. Und über das Spiel wird gesagt, dass ein neuronales Netz wirklich die Meinungen, Überzeugungen, Gedanken, Vorurteile etc. viele tausender Bürger berechnet und im Prinzip da anzeigt über Vektorgrafiken und.
Ich habe keine Ahnung, ob das
man
stimmt.
Man kann hier, ich weiß es auch nicht, aber es hört sich interessant an. Und man kann hier seine Gedanken und politischen Interessen und Visionen einfach mal durchspielen. Und das finde ich wirklich spannend. Ich finde es interessant einfach.
Da hast du recht. Ihr könnt euch die USA, UK, Japan, Frankreich, Kanada, Australien, Spanien, Deutschland, Italien und Südkorea raussuchen und da quasi dieses Land regieren. Also ihr könnt die Regierung sein für diese Länder. Und das finde ich spannend. Ich weiß nur noch nicht, wie gut das ist. Ich habe das Gefühl. Ja,
da bin ich eben auch gespannt, weil grafisch, Entschuldigung, wenn ich da kurz reingehe, aber grafisch sieht das ja schon durchaus auch charmant und witzig aus. Ne? Es sieht in gewisser Hinsicht noch genügend komplex aus, vielseitig, politisch vielseitig und eben dann auch grafisch ansprechend. Aber da bin ich mir eben auch nicht sicher, weil man hat ja durchaus schon auch im wahren Leben Erfahrungen gesammelt über die Jahrhunderte mit verschiedenen Arten politischer Ausrichtungen und wie gut sie funktionieren oder eben auch nicht. Und da wäre ich hier wirklich mal gespannt, wie das dann hier simuliert wird.
Also was es auf jeden Fall geben wird, ist DLC, denn es gibt auf dem PC schon 3 DLC-Packs. Das eine ist ein Country-Pack, das fügt dann neue Länder hinzu. Dann gibt es so ein Voting-System. Ich weiß nicht, was es ist. Und ein Event-Pack. Mhm. Also Event-Pack ist ja klar, da kommen neue Events dazu. Also wird es definitiv nochmal da auch eine Erweiterung geben. Ich denke mal, das kommt dann nach dem oder das wird vielleicht auch mit dem Release der Konsolenversion dann noch veröffentlicht. Mhm. Ja, ich finde das ja, das sollte jetzt nicht negativ klingen. Also ich glaube schon, dass das ganz interessant ist. Ich weiß noch nicht, die Bewertungen sind auch gut. Also auch PC. Sehr gut sogar, ne? Genau, die sind wirklich sehr gut. Also für 25 Euro, da kann man schon mal gucken, würde ich sagen.
Definitiv. Und auf Konsole ist es jetzt eben auch schon vorbestellbar und findet sich jetzt auch auf meiner Wishlist. Und das ist auch mein Tipp an euch, weil das, was sich hier alles tut, gerade auf dem Konsolenmarkt, aber eben auch auf dem PC-Spielemarkt im strategischen Bereich, das geht ja unter. Wenn ihr uns nicht hättet, würdet ihr davon gar nicht erfahren. Und was macht ihr, wenn ihr hört, ach, der Titel interessiert mich? Ihr guckt euch auf eurer Lieblingsplattform das Spiel an und drückt auf die Wishlist und dann verpasst ihr auch den Start nicht. Oder eben auch entsprechend einen netten Sale, den es ja auch hin und wieder gibt.
Und dann
seid ihr dabei.
Wäre es ja auch noch cool, wenn ihr euren Freunden davon erzählt, dass es die Strategen gibt, weil damit dann auch eure Freunde immer News zu den aktuellsten Videogames und Trends und Diskussion in der Videospielbranche bekommen, denn die bekommt ihr nämlich in diesem Podcast. Gibt es schön immer weiter. Ich habe gar nichts mehr auf meiner Liste, was neue Spiele und DLCs angeht. Du?
Nee, dann würde ich sagen, gehen wir doch mal zu den Branchen-News. Und hier gibt es Gott sei Dank auch mal eine gute Nachricht. Vielleicht starten wir mit der mal ganz kurz, bevor wir dann zu den Bad News kommen, die wahrscheinlich wieder etwas überwiegen werden. Aber hier kann man grundsätzlich mal sagen, dass Limbic Entertainment hier für positive Schlagzeilen gesorgt hat. Denn die haben nämlich 9 Mitarbeiter in Deutschland eingestellt. Und darunter sind auch viele, viele Leute, die man aus den vorher diskutierten Studioschließungen diskutiert haben zu finden. Nämlich Leute, die an Desperados 3 und Shadow Gambit wesentlich dran gearbeitet haben, findet sich jetzt bei Limbic Entertainment wieder. Und die sollen auch an dem Aufbaustrategiespiel, was im Moment noch einen Projektnamen KOF trägt, mitarbeiten. Und das hat mich erstaunt, wenn das wirklich so ist. Das Ganze habe ich aus der Games-Wirtschaft. Denn nämlich KOF, das ist der Arbeitstitel für ein Spiel, was gefördert wird vom Bund mit 1,8 Millionen Euro oder grob 1,8 Millionen Euro. Und das schon 1 bis 2 Jahre und eigentlich kurz vor Release stehen müsste. Nämlich der Release war eigentlich schon für Ende 23 geplant. Also es scheint hier auf jeden Fall Bedarf zu geben, da noch ein bisschen was zu tun.
Und, hatte jetzt zwar nicht auf der Liste, aber auch Sony hat ein neues Studio gegründet, nämlich aus einer Schließung, die sie davor hatten. Und das Spannende darin ist, das sind natürlich Videospiel-Veteranen. Und dieses Studio, dessen Namen ich jetzt nicht auf dem Zettel habe, weil ich mir das nicht aufgeschrieben habe, sondern es nur in meinem Kopf gerade existiert, soll an einer neuen IP arbeiten und es soll ein Wettbewerber zu Call of Duty werden. Und das hat Sony, das wäre ja geschickt eingefädelt, wenn man es wirklich schaffen könnte, hier eine neue IP zu platzieren mit Branchenveteranen, die unter anderem, ich glaube, da ist auch einer von Treyarch bei, aber don't count me on this. Ich reiche das nach. Auf jeden Fall ein neues Studio gegründet bei Sony mit Branchenveteranen, unter anderem auch aus einer Schließung. Das heißt, die haben einen neuen Job gefunden innerhalb der PlayStation Studios. Es wird eine neue IP geben und die siedelt sich an im Shooter-Bereich und soll ein Wettbewerber zu Call of Duty werden. Spannend.
Ja, krass. Vielleicht daran anschließend gerade, ich hätte gar nicht gedacht, dass ich das hier erwähne, was ich grundsätzlich nämlich aus anderer Sicht noch gelesen hatte, ist schon was her, aber auch dann doch noch nicht so lang, dass Sony ja gerade ein Deep Learning Technik Studio auch gekauft hat, namens iSize, die sich auf die Spezialisierung von automatisch generierten Videos fokussieren. Und das wollen sie eben auch in die Vorverarbeitung für KI-basierte Szenerien nutzen.
So, jetzt habe ich es auch. Ich reiche es sofort nach. Ich kann es nicht auf mir sitzen lassen, wenn ich so eine Info nur so halb raushaue. Also die ehemaligen Entwickler von Deviation Games haben ein neues Studio gegründet und da geht es, die werden diese neue IP innerhalb der PlayStation Studios entwickeln. Also wenn euch der Name Deviation Games was sagt, die werden da eine neue IP gründen. Oder zumindest, cool. Wir werden sehen. Vielleicht wird das ja cool, vielleicht auch nicht. Aber so ist das halt immer. Aber es ist auf jeden Fall besser natürlich, wenn das intern aufgebaut wird, finde ich. Anstatt, dass die Leute entweder ihren Job verlieren oder aber da gar nichts weitergemacht wird. Aber wir haben hier einen Elefanten irgendwo in diesem Raum. Oder?
Heißt er mal wieder elefantenmäßig Microsoft?
Oh, Dominik. Interessant, dass du das sagst. Ja, da ist schon wieder was passiert. Und es reißen die News ja einfach nicht ab. Was hatten wir hier schon für ein Thema rund um Microsoft? 1900 Leute erst entlassen und es geht fröhlich weiter. Und zwar jetzt hat es 4 weitere Studios getroffen. Und zwar 2 Bethesda-Studios. Und noch 2 andere, und zwar Arkane Austin, die zuletzt gearbeitet haben an Redfall und der Erweiterung, sowie an Prey. Und hier besonders dramatisch, es wurde eigentlich gerade noch an der Erweiterung zu Redfall gearbeitet. Und das ist jetzt komplett eingestellt worden. Die wird es auch nicht mehr geben. Dann Tango Gameworks. Das war nämlich der Fuß in der Tür des japanischen Spielemarktes von Microsoft, Tango Gameworks. Ein wirklich, wie soll man sagen, ikonisches Spielestudio hat gearbeitet an The Evil Within, an Ghostwire Tokyo. Und ihr werdet im Zusammenhang mit diesen 4 Studioschließungen besonders ein Videospiel sehr häufig hören. Und das ist Hi-Fi Rush, denn hier ist nämlich ein Zitat von Microsoft denen auf die Füße gefallen. Nämlich haben sie noch im April darüber gesprochen, dass Hi-Fi Rush nämlich in jeder Hinsicht für Microsoft ein absoluter Hit war und sie nicht glücklicher sein könnten, dass Tango denen so eine Überraschung beschert hat. Also Microsoft wirklich sehr, ich sag mal, begeistert von dem Release von Hi-Fi Rush und nicht nur Microsoft, sondern die ganze Spielerschaft, die dieses Spiel erleben durfte. Und zuletzt gab es ja einen Release auf PlayStation und auch dort konnte das Spiel die Charts erobern. Trotzdem scheint dieses Studio die, wie auch immer, gesteckten Ziele von Microsoft nicht erfüllt zu haben und musste so dann leider seine Pforten schließen. Tango Gameworks leider auch zu und damit auch der Fuß in den japanischen Markt. Des Weiteren AlphaDoc.
Ja, da muss ich mal ganz kurz noch ein paar Fragen zu stellen, weil ich habe beim letzten Mal, als wir über Microsoft gesprochen haben und als der Bethesda, nicht Bethesda, als der Activision-Deal durch war, hatte ich ja noch im Prinzip getönt. Ich finde das gar nicht groß verwunderlich. Und wenn man sich das mal so ein bisschen runterrechnet, dann heißt das mehr oder weniger 1% der Belegschaft. Und wenn man sich die Gesamtlage im Gamesmarkt anschaut, dann ist es irgendwie logisch, dass Microsoft da, wie man immer so schön sagt, Synergien heben will. Oder. Also ich fand es jetzt gar nicht so erstaunlich, der erste große Schritt, den sie da gegangen sind. Zumindest hat er mich nicht überrascht, aber das überrascht mich doch hier schon sehr. Und da musst du mich nochmal ganz kurz aufschlauen, weil ich hatte das nämlich auch so gesehen, dass hier Tango Games, die waren doch eigentlich oder sind doch eigentlich gut. Und gerade wenn sie da auch Richtung Japan rein wollen, wo Sony ja extrem stark auch ist und Nintendo und Xbox da im Prinzip ein bisschen Strecke machen will, weil dann verstehe ich diesen Schritt hier gerade nicht.
Es ist wirklich irre. Lass mich kurz noch über zwei weiteren Studios sprechen. Das geht nämlich relativ fix. Also nicht, dass sie jetzt schlecht wären, aber es geht fix. Einmal noch AlphaDoc. Die kommen aus Kanada und die haben zum Beispiel das süße Game Mighty Doom. Das ist eine Mobile-Variante von Doom. Also es ist eine süße Mobile-Variante von Doom. Erstellt fand ich auch ganz, ganz nice. Und Roundhouse Games und Roundhouse Games werden aber in Zukunft, die werden nicht komplett, also die werden schon dicht gemacht als Studio, aber die dürfen dann in Zukunft DLCs und Content für The Elder Scrolls Online erstellen. Was irgendwie auch sehr kurios ist. Aber The Elder Scrolls Online immerhin noch eine Marke, die gut läuft. Okay, also das, was du dir jetzt als Frage gestellt hast, lieber Dominik, diese Frage stellt sich quasi die gesamte Community, hat man das Gefühl. Und zwar nicht nur Menschen, also wirklich auch professionelle Leute, die das, die sich die Augen reiben, was hier gerade passiert. Sarah Bond hat kurz danach ein Interview gegeben und auch sie hatte wirklich Probleme zu argumentieren, was hier wirklich passiert ist. Und das kommt ja recht selten vor. Also ich glaube, dass denen das auch relativ unangenehm war und da in eine Problematik gekommen sind, was die Argumente angeht. Sie haben es dann natürlich umschrieben. Und das ist natürlich ein Teil der Konsolidierung ist, dass nur geringe Anzahl von Jobs betroffen wäre und so weiter. Das waren die Argumente. Aber bevor ich dir jetzt ein bisschen Futter gebe für deine Gedanken, muss ich mir wirklich die Frage stellen, wie sich jetzt auch andere Studios von Microsoft fühlen müssen. Denn es steht jetzt der wenig und erschreckend wenig beworbene Release von Hellblade 2 an. Und Hellblade 2 ist von den fantastischen Entwicklern von Ninja Theory. Und die, den muss doch jetzt der O auf Grundeis gehen, dass welche Metriken werden denn jetzt von Microsoft angelegt, ob unser Spiel erfolgreich ist und nicht? Und werden wir vielleicht nach dem Release genauso geschlossen? Und wenn du jetzt mich fragen würdest, ist das ein bisschen übertrieben, was du jetzt erzählst? Nein, leider nicht, denn auch viele andere, auch Entwicklerstudios, die ein bisschen offener reden dürfen, haben genau diese Bedenken genauso geteilt auf sozialen Medien und dass da ist gerade ganz schön was am Brodeln und es gibt diverse Einordnungen, woran das jetzt liegen mag. Also wir wissen, also wir kennen ja so die Dinge wie Hardwareverkäufe stagnieren. Ohne Activision Blizzard wäre die Marke Xbox aktuell nicht im Plus. Das heißt, Activision hat dafür gesorgt, dass die Marke zumindest nicht ins Minus gerutscht ist. Und
aber da weißt du, da habe ich auch grundsätzlich einen ganz anderen Blick drauf. Und ich glaube hier ganz fest daran, dass Microsoft das völlig egal ist, wie die gerade dastehen. Also ob das positiv oder negativ ist, weil die im Geld baden einfach. Ne? Also die Azure und was sie alles haben, ja, das läuft so hervorragend positiv, dass sie da eigentlich in Summe keine Probleme haben.
Nee, Microsoft hat ja auch gar keine Probleme.
Meine Sicht ist da eher, dass sie sich das extrem strategisch zugeladen haben und sehr bewusst hier in eine extrem starke, nicht Hardware geprägte Zukunft gehen wollen.
Also ich glaube, dass die eher Gamer geprägte warte Xbox jetzt langsam auf das Corporate Microsoft treffen, denn diese Investitionen, die getätigt worden sind, die sind massiv gewesen. Und ich denke mal, Microsoft wird sich trotzdem die Frage stellen, wie kriegen wir die Kohle jetzt wieder rein? Und wie sieht die Zukunft aus? Und Leute, ihr müsst eure Studios auch, wenn nicht streamline, aber auf jeden Fall dafür sorgen, dass da jetzt auch mal was bei rumkommt. Denn man hat ja nicht wirklich eine Strategie gefunden, um gegen die anderen Plattformen anzukommen. Das ist ja definitiv.
Und das glaube ich eben schon.
Das ist, ja.
Die ist nur noch nicht da.
Ja, die ist nicht da und die ist auch schon seit Jahren nicht da. Und das siehst du auch, dass der Game Pass stagniert und der Game Pass von vielen auch als ein Problem dessen eingeordnet wird und auch dass Microsoft jetzt dazu übergeht, ihre Spiele multiplattform zu veröffentlichen, wird als ein Zeichen gewertet, dass eben der Game Pass für die Art der Monetarisierung nicht mehr ausreichend Wachstum generieren kann und deswegen diese Spiele und in Zukunft auch weitere Titel, auch Hellblade 2, Halo, Gears of War, alle Flagship-Titel multiplattform gehen werden, um zu monetarisieren und vielleicht dann sogar einen Weg weg der eigenen Hardware zu gehen und dann vielleicht am Ende nur noch ein Publisher zu sein.
Ja, klar. Ja, klar. Ja, da habe ich eine andere Meinung zu. Also ich bin bei dem ganzen Thema bin ich total bei dir. Ja, ich glaube auch, das werden sie forcieren und natürlich wird das kurzfristig gedacht erstmal dazu dienen, auch ein bisschen mehr Marge oder nicht Marge, sondern ein bisschen mehr Umsatz rauszukriegen von vielleicht einem nicht ganz gesunden Zukauf. Aber grundsätzlich bin ich überzeugt davon, eine langfristige Strategie, die auf 10 Jahre plus ausgelegt ist, die ist extrem sicher und extrem stark aufgebaut und da interessiert es dann eben nicht mehr, wo die Spiele laufen, weil du extreme Vorteile haben wirst, wenn sie auf der Microsoft-Umgebung mit Azure laufen werden. Da bin ich überzeugt von, dass das wird, die Zukunft wird eine cloud-basierte Zukunft sein und da hat Microsoft extrem gute Karten, auch wenn die jetzt noch nicht sichtbar sind.
Nee, klar. Das ist ja, das Langfristige ist ja klar, da sind wir uns ja sowieso einig. Wir haben ja gar keine andere Meinung. Wir sehen es ja genauso. Ich bin ja nicht, also ich bin ja nicht umsonst im Cloud Gaming so aktiv. Also Cloud Gaming, dass das die Zukunft ist und derjenige, der die ersten Spiele in der Cloud rausbringt, auch den Schlüssel in der Hand hat und so, da sind wir uns ja einig. Geht ja eigentlich um Prinzip, was passiert jetzt heute und wie wird sich die Marke Xbox entwickeln und wird die Hardware am Ende noch Bestand haben, ja, nein oder was auch immer. Und das sieht im Moment ja zumindest, was das angeht, nicht ganz so rosig aus und die Stimmung, die in der Xbox-Welt herrscht, das sind ja nicht nur User, wie gesagt, das sind ja wirklich auch Entwickler, große, kleine, Journalisten, die das entweder unter die Lupe genommen haben, analysiert oder auch selbst Insider sind, die das wirklich sehr kritisch sehen, was hier gerade passiert. Das heißt ja nicht, dass wir wenn wir jetzt 10 Jahre weitergehen und sagen, wir gehen eher in eine Cloud-Richtung, was ja definitiv passieren wird. Wir sehen diese Entwicklung ja nicht nur bei Microsoft, aber aktuell sieht es da gar nicht so rosig aus und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es wirklich ein guter Weg sein kann, diesen Hybridweg zu gehen mit einer Monetarisierung über die Plattform hinweg, dass man vielleicht auch den Game Pass transformieren wird. Er wird teurer, das steht schon geschrieben, es wird passieren, könnt mich da gerne zitieren. Es wird wirklich, ich gehe ganz stark davon aus, dass er teurer werden wird. Und es wird eine Veränderung geben und es hat noch nicht aufgehört. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, da kommen noch weitere Entlassungen auf uns zu und das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange.
Ja, und dennoch frage ich mich halt gerade bei dem Tango Gameworks.
Ja, das gerade, ja.
Das passt nicht zu dem Ansatz, den wir gerade gefunden hatten. Ne? Und da rattern ja in mir direkt sämtliche Szenarien. Was könnte dahinter stecken? Weil das übliche Blabla ist ja das eine. Aber was ist der Grund und vor allen Dingen die Sicherheit, die dann da auch dahinter steckt, das so zu tun? Und da frage ich mich halt tatsächlich, hat das nicht vielleicht auch ein bisschen was mit den Zielmärkten zu tun? Also will man vielleicht bewusst hingehen und sagen, die Märkte, wo Sony und Nintendo aktuell halt extrem stark sind, will man vielleicht eher aufgeben?
Aber wie
und
passt das?
Dann bewusst auch, also es kommt mir schräg vor aus einer Unternehmenssicht, wenn man keine Regulierung hätte. Ne? Und grundsätzlich muss man immer davon ausgehen, Wachstum, Wachstum, Wachstum. Das Problem wird ja irgendwann sein, ist man zu dominant. Und das hört sich jetzt ein bisschen lächerlich an, ne? Weil klar, wir wissen auch, dass Xbox im Moment eher der kleinere Kandidat der drei Großen ist, was rein Nutzeranteile angeht. Nur das wird sich brutalst ändern, da bin ich überzeugt von. Und da könnte es natürlich sein, dass sie jetzt schon die Weichen stellen wollen, regulatorischen Diskussionen der Zukunft aus dem Weg zu gehen.
Hey, da verrate ich dir jetzt noch was. Also, pass mal auf. Zum einen natürlich wird es in der Zukunft möglich sein, das haben sie schon gesagt, soll irgendwann Juni, Juli kommen, dass du gekaufte Spiele der Xbox-Plattform auch in der Cloud zocken kannst. Also heißt, keine Ahnung, du kaufst hier XY-Spiel und es soll möglich sein, dieses Spiel dann bis auf Ausnahmen, es gibt Ausnahmen von Publishern, die wollen das nicht. CD Projekt Red hat schon gesagt, die wollen das nicht. EA möchte das nicht. Square Enix hat, glaube ich, also irgendein Final Fantasy, haben sie gesagt, soll kommen, aber die anderen Teile nicht. Aber Microsoft handelt Exklusivverträge aus. Das bedeutet, dass wenn du als Publisher sagst, ja, mein Spiel darf, wenn es gekauft wurde, auch streambar sein per Microsoft Streaming Dienst, dann muss das aber exklusiv sein. Und das sind die Deals, die Microsoft gerade macht. Und da frage ich mich, das ist ja nicht pro-Consumer, sondern auch wieder anti-Consumer, weil dann bist Warum? Du gebunden, weil du dann gebunden bist an die Microsoft-Plattform und kannst dieses Spiel nirgendwo anders mehr streamen. Ein GeForce Now könnte ein gekauftes Spiel ja gar nicht streamen, weil die Lizenzausmachung mit Microsoft ist, es muss exklusiv auf der xCloud stattfinden. Und das ist schon wieder ein dickes
aber
Ding.
Gut. Nee, das sehe ich nicht so. Also grundsätzlich begrüße ich das erstmal, dass wenn du ein Spiel,
ist gut.
sei es auf einer anderen Plattform oder sei es eben auch physisch kaufst, dass du das dann mit der gleichen Lizenz auch in der Cloud spielen kannst. Da müssen wir hin. Ne? Das kann ja nicht sein, dass du die Sachen zwei- oder dreimal kaufen musst, was wir tatsächlich tun. Bei verschiedenen Systemen kann man das ja auch noch in gewisser Hinsicht verstehen. Ne? Und es gibt ja natürlich auch große, teure Collector Editions, wo dann irgendwie die Version für Switch und PlayStation und Xbox oder sowas dabei liegen. Das gibt es ja auch. Ist das der Standard? Nee, sicherlich nicht. Insofern begrüße ich das erstmal, wenn man ein Spiel kauft, dass man das dann auch streamen kann. Und grundsätzlich muss ich jetzt sagen, ja, ich halte auch viel von Wettbewerb und ich halte auch viel von dem Thema, mehrere Player sind gut für den Konsumenten. In der Hinsicht muss ich aber einfach sagen, was man aktuell auf dem Cloud-Gaming-Markt sieht, und das weißt du noch viel besser als ich, grundsätzlich gehen ja eher alle Versuche erstmal zurück. Sei es Stadia, sei es sonst irgendwie was. Und Xbox kann jetzt hier weiter erstmal in Ruhe vor sich hin entwickeln, bis dann irgendwann der Shift kommt und das dann eher zum Standard wird. Und natürlich hat man dann in gewisser Hinsicht als Konsument das Nachsehen. Trotzdem die Infrastruktur, die einfach haben, die ist halt einfach sehr, sehr gut. Ne? Also da muss man halt einfach sagen, Nvidia hat diese Infrastruktur nicht. Die haben gute Hardware, gar keine Frage. Aber nicht diese Infrastruktur, die eine Microsoft hat, um das dann eben auch zum Kunden zu bringen.
Ja, von allen angebotenen Diensten ist halt leider der Microsoft-Dienst nicht der beste. Deswegen, also jeder, der die Cloud-Gaming-Option nutzt, da sind wirklich alle anderen meilenweit vorne weg. Also es kann sich natürlich ändern. Aber Status quo ist leider ja relativ mau. Deswegen ist es besonders spannend, wie sich das Ganze entwickelt. Nur Exklusivverträge sind halt trotzdem blöd. Also wenn ein Spiel dann nur noch da verfügbar ist, fände ich es wirklich, dann das ist ja genauso wie wieder, wir scharren alle Entwickler nur noch auf unserer Konsole. Und wenn du eine andere hast, dann guckst du in eine Röhre. Und dann bist du ja quasi gezwungen, dich nur noch zu dem einen hinzubewegen. Und Monopole sind halt immer nicht so gut. Und eigentlich wäre es halt schöner, wenn du eine Lizenz hast und du kannst überall spielen, wäre optimal. Das, dahin kommen wir leider nicht. Aber das sollte schon offen
bleiben. Ja, und vor allen Dingen im Moment argumentieren ja auch beide Parteien, also sowohl Sony als auch Microsoft, dass Exklusivitäten eher zurückgefahren werden, weil ansonsten die großen Kosten, die AAA-Produktion ja auf Warten gar nicht mehr reingeholt werden können über eine Plattform. Also ist tatsächlich ein Trend, der so ein bisschen ambivalent ist. Aber wir werden sehen, wo es hingeht. Also es ist auf jeden Fall eine spannende Thematik.
Ja, habe ich irgendwas vergessen? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall, ich kann mir vorstellen, dass euch auch das Thema sehr bewegt. Also teilt es uns gerne mit. Ihr könnt das per Nachricht machen natürlich, entweder auf Social Media, da wo wir verfügbar sind, unter die Strategen eigentlich ja überall. Also schaut gerne mal nach. Und dann auf unserem Discord, den Link findet ihr natürlich auch. Wir haben Linktree, das Link tr.ee/diestrategen oder auch in dieser Podcast-Beschreibung findet ihr einen direkten Link dahin. Also guckt da gerne mal vorbei. Der Discord ist auch reichlich belebt. Also da freuen wir uns über jede Diskussion, auch zu diesem Thema natürlich. Wie ist eure Meinung? Wie seht ihr die Studioschließung? Wie seht ihr die Zukunft? Wohin geht die Reise und ist der Game Pass das Nonplusultra, ja oder nein? Oder seht ihr das vielleicht auch problematisch und sagt euch, ja, ich supporte meine Games, ich kaufe mir die auch, wenn ich den Game Pass habe. Gibt einige, die machen das nämlich auch. Die haben zwar den Game Pass, aber kaufen die Spiele zum Support. Also welcher Gamer seid ihr?
Das ist ja auch schön. Es ist ja auch schön, so eine Art Sammleraspekt noch
oder so
mit dabei zu haben, ne? Ja. Und da bin ich ja auch immer zwiegeteilt. Gehe ich den angenehmen Weg, ne, schneller Kauf und dann ohne Aufstehen einfach digital abspielen, ohne irgendwelche Discs suchen oder wechseln zu müssen, ohne irgendwelche Plattenproblematiken zu haben, weil man sie einfach schnell rauf und runter kriegt? Oder kauft man sie und hat sie dann tatsächlich auch noch, wenn es die Plattform einmal nicht mehr digital geben sollte oder wenn sie nicht mehr supported wird oder. Ja, das ist aber eine schwierige Frage. Ne? Aber einen haben wir noch, nämlich CI Games. CI Games, die hat nämlich auch gesagt, dass sie 10% der Leute zusätzlich entlassen müssen. Das Studio, was auch für Lords of the Fallen, was ja leider nicht so gut gelaufen ist, wie sich sämtliche Beteiligten, vor allem aber CI Games, erhofft hatten, war unberührt bleibt. Also sprich, die 10% sollen nicht aus diesem Studio kommen, was man vielleicht zuallererst mal annehmen müsste.
Okay. Gut, ich denke mal, das Thema, wie so viele, wird uns weiter beschäftigen. Und war doch ein spannendes Update, eine spannende Diskussion. Ich freue mich auf weitere Diskussionen und meine Liste ist jetzt gerade leer.
Ja, meine auch. Insofern abonniert unseren Kanal. Wir sind kostenlos, aber nicht umsonst.
Ja.
Ich finde das immer, braucht manchmal ein bisschen, denkt mal drüber nach. Abonniert uns, das hilft euch. Und ihr habt immer die neuesten News und schöne Deep Dives parat. Insofern von uns, schönen Tag, schöne Woche, schöne Nacht, guten Abend, guten Tag, guten Morgen. Tschüss zusammen.
Tschüss.